Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Galaterbrief, Kapitel 3, die Verse 15 bis 18. Wir wollen also weitermachen in unserer Reihe. Galater Kapitel 3, die Verse 15 bis 18. Paulus ist in Galater 3 und 4 dabei zu erklären, warum wir allein aus Glauben und allein durch das, was Jesus getan hat, errettet werden. Das war ja der Kernpunkt der Kontroverse in den Gemeinden in Galatien. Und wir lesen heute die Verse 15 bis 18 von Galater 3. Brüder, ich rede nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen, als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, und dieser ist Christus. Das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird das durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Soweit das Wort Gottes. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, so gut wie alle Weltreligionen sagen, tu das und du wirst leben, tust du es nicht, hast du ein Problem. Verhalte dich so, opfer das und die Götter oder der Gott oder dein Karma wird dir wohlgesonnen sein. Und dagegen steht das Evangelium der Bibel. Statt tu etwas, sagt uns das Evangelium die gute Nachricht, alles ist getan. Du brauchst nichts zu tun. Du brauchst nur der Verheißung zu glauben, dass alles für dich getan ist. Es gibt also in dieser Welt ein Gesetzesprinzip. Und dieses Gesetzesprinzip funktioniert so, tu etwas und demgegenüber steht auf der anderen Seite das Evangeliumsprinzip der Bibel. Und das sagt, alles ist getan. Ja, das ist sehr wichtig, um Paulus und das, was wir gerade gelesen haben, zu verstehen. Es gibt dieses Gesetzesprinzip, das sagt, tu etwas, damit du gesegnet wirst. Und es gibt das Evangeliumsprinzip und das sagt, alles ist getan und deswegen wirst du gesegnet. Das Evangeliumsprinzip, das hatte Paulus bisher im Galaterbrief schon ausführlich dargelegt. Und wenn man jetzt weiterliest, die Verse heute oder dann auch die Verse, die danach kommen, noch in Galater 3, dann hat man immer mal das Gefühl, Paulus, du sagst eigentlich die ganze Zeit das Gleiche. Und irgendwo stimmt das auch. Paulus schaut immer wieder auf diese eine Frage, wie können wir gerettet werden, wie werden wir gesegnet, aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Beispielen. Aber dass er so oft im Prinzip das Gleiche sagt, das zeigt uns, wie wichtig ihm dieser Punkt ist. Er möchte, dass wir begreifen, die Bibel unterscheidet sich nämlich gerade durch dieses Evangeliumsprinzip von allen anderen Religionen dieser Welt, von allen anderen Weltanschauungen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ganz fundamental, als wären es Gegensätze. Was haben die Irrlehrer in Galatien gesagt? Sie haben gesagt, ja, tatsächlich findet sich in der Bibel immer wieder dieses Evangeliumsprinzip, Paulus, von dem du redest. Aber es findet sich eben auch das Gesetzesprinzip. Und lieber Paulus, man versteht die Bibel nur richtig, wenn man irgendwie beides hat. Ja, so war ihr Glaube irgendwie, ja, einerseits Gnade, Gott segnet uns, das ist wunderbar, aber andererseits müssen wir dazu noch das Gesetz packen. Ein bisschen ist unsere Errettung Geschenk, ein bisschen ist es, tu etwas, damit Gott dich annimmt. Und zu dieser Religion, die sagt, wir nehmen von beidem, vom Evangeliumsprinzip und vom Gesetzesprinzip ein bisschen und bauen das zusammen. Zu diesem Prinzip oder zu dieser Religion sagt Paulus in unserem Abschnitt heute ganz entschieden nein. Und genau das ist sein Punkt heute in den Versen 15 bis 18. Und dabei spricht er über ein Problem, was vielleicht auch schon mal euch begegnet ist, wenn ihr in der Bibel gelesen habt. Denn in der Bibel finden sich ja tatsächlich ganz viele Gesetze. Nur das zweite Buch Mose am Ende und das dritte Buch Mose insgesamt und auch das fünfte Buch Mose sind voll von Gesetzen. Psalm 119, der längste Psalm und auch das längste Kapitel der Bibel, das schwärmt geradezu vom Gesetz. Und auch das Neue Testament macht uns immer wieder klar, dass es nicht egal ist, wie wir leben. Am Galater Kapitel 5 und 6, da wird Paulus genau auf dieses Thema zu sprechen kommen, dass es wichtig ist, wie wir unser Leben führen. Und letzten Sonntag haben wir gerade diese harte Botschaft von Jakobus gehört an die Reichen dieser Welt. Und wenn wir Paulus im Galaterbrief reden hören über das Evangelium und es ist zu 100% nur das Evangelium, was uns rettet, warum gibt es dann diese ganzen Stellen? Warum gibt es ein so ausführliches Gesetz in der Bibel? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und Paulus wird sie auch beantworten, aber erst in den Versen nach unserem Abschnitt. Und um das zu verstehen, was es mit dem Gesetz auf sich hat, schauen wir uns erst einmal den Anfang der Geschichte der Bibel an. Wisst ihr, das Evangeliumsprinzip, das finden wir schon direkt nach dem Sündenfall. Bei Adam und Eva. Gott tötet sie nicht, er vertreibt sie zwar aus dem Paradies, aber er macht ihnen eine wunderbare Verheißung. Und dann finden wir das gleiche Prinzip auch bei Noah. Gott könnte die ganze Menschheit töten, aber er lässt Noah und seine Familie am Leben. Aber das erste Mal ausführlich erklärt finden wir dieses Evangeliumsprinzip bei Abraham. Abraham bekam diese wunderbare Verheißung von Gott: Abraham, ich werde dich reich beschenken, und zwar bedingungslos. Und weil dabei die Verheißung im Vordergrund stand, kann man das Evangeliumsprinzip auch als Verheißungsprinzip bezeichnen. Und so macht Paulus es hier in unseren Versen. Gleich viermal benutzt er dieses Wort Verheißung. Und das bedeutet, das Einzige, was Abraham zu tun hatte, war darauf vertrauen, dass Gott das tun würde, was er verheißen hatte, ihm zu schenken. Und dieses Vertrauen auf die Verheißung, ist das, was die Bibel Glaube nennt. Und Abrahams Fehler, seine Sünden, die gab es und die Bibel verschweigt das auch nicht. Es war nach wie vor schlimm. Aber all dieses Fehlverhalten, das konnte Gottes Verheißung nicht zunichte machen. Gott versprach, ihn bedingungslos zu retten. Und das ist das Evangeliumsprinzip, was wir bei Abraham immer wieder finden. Aber später, dann ab 2. Mose, finden wir eben auch dieses andere Prinzip, das Gesetzesprinzip. Zu den Nachkommen Abrahams sagt Gott nicht mehr nur, ich will euch segnen. Er sagt auch, tu das und du wirst gesegnet werden. Tust du es nicht, dann wirst du verflucht. In der Bibel findet sich also erst das Evangeliumsprinzip bei Abraham und dann später bei Mose, wir haben das eben in den 10 Geboten gelesen, das Gesetzesprinzip. Es findet sich das Evangeliumsprinzip bei Abraham und später dann bei Mose am Berg Sinai eben das Gesetzesprinzip. Und wie geht das zusammen? Das ist die Frage, die ich eben schon angesprochen habe. Widerspricht sich hier die Bibel? Oder ist es vielleicht so, dass Gott erst sagt, ich beschenke euch reichlich und nachher sagt er dann, naja, also so einfach ist es dann doch nicht und deswegen kommen jetzt eben noch die Regeln obendrauf. Also so wie die Irrlehrer in Galatien das verstanden haben. Oder gibt es vielleicht gar keinen Gegensatz zwischen beidem? Verstehen wir das nun nicht richtig? Paulus sagt, es gibt diesen Gegensatz zwischen dem Evangelium bei Abraham und dem Gesetz bei Mose. Und deswegen erklärt er uns ab Galater Kapitel 3, Vers 15, wie das mit dem Gesetz zu verstehen ist. Und in unseren Versen heute beantwortet er uns die Frage, warum das Gesetz nicht das Evangelium zerstört, obwohl es in einem gewissen Sinn das Gegenteil zum Evangelium ist. Das Thema für heute, warum das Gesetz das Evangelium nicht zerstören kann. Und es gibt drei Gründe, die uns Paulus heute in den Versen nennt, Der erste Grund ist, weil das Evangelium fest ist. Zweitens, weil das Evangelium nicht mischbar ist. Und drittens, weil das Evangelium bezahlt ist. Das Thema also für heute, warum das Gesetz das Evangelium nicht zerstören kann. Drei Gründe. Erstens, weil das Evangelium fest ist. Zweitens, weil das Evangelium nicht mischbar ist. Und drittens, weil das Evangelium bezahlt ist. Mein erster Punkt, das Gesetz kann das Evangelium nicht zerstören, weil das Evangelium fest ist. In Vers 15 beginnt Paulus unseren Abschnitt mit einem Beispiel aus der praktischen Lebenswelt. Er fängt an mit den Worten, Brüder, ich rede nach Menschenweise. Wir würden heute sagen, liebe Geschwister, ich gebe euch ein Beispiel aus eurem Leben. Und dann sagt er weiter, sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Was Paulus hier für ein Beispiel wählt, ist ein Beispiel aus der Geschäftswelt. Wenn zwei Parteien einen Vertrag miteinander abschließen, dann ist dieser Vertrag fest. Das Wort, was hier in der Schlachter 2000 mit Testament übersetzt ist, das kann man wohl besser mit Bund übersetzen. Und der beste Vergleichspunkt, das ist der, den Paulus hier wählt, ist tatsächlich ein Vertrag. Dann stellt euch mal vor, ihr würdet ein Haus kaufen. Einige von euch haben sich auch schon in ihrem Leben ein Haus gekauft. Und ihr würdet auf die Bank gehen und die Bank würde euch einen Kredit geben. Und würde sagen, ihr müsst 3% Zinsen bezahlen auf diesen Kredit. Dann würdet ihr diesen Vertrag unterschreiben, die Bank unterschreibt ihn auch und ihr geht dann nach Hause und setzt euch hin und streicht die 3% durch und schreibt 1% rüber und freut euch dann, dass ihr den Vertrag geändert habt und dass ihr jetzt nur noch 1% bezahlen braucht. Das geht natürlich nicht. Und das ist genau der Punkt, den Paulus hier macht. Er sagt, ein Vertrag, den zwei Parteien geschlossen haben, auch in der Alltagswelt, damals und heute ist das immer noch genauso, das kann nicht geändert werden. Was vertraglich geregelt ist, ist fest. Natürlich gibt es heute, ich kenne mich da nicht so aus, auch dann Regeln, wie man sich darauf einigen kann, da noch was zu ändern und so weiter. Aber grundsätzlich steht der Grundsatz, was vertraglich geregelt ist, wo zwei Unterschriften drunter stehen, der beiden Vertragsparteien, das ist fest. Das kann nicht geändert werden. Warum wählt Paulus dieses Beispiel? Warum redet er plötzlich von Bund, von Vertrag? Wir haben ja eben schon gehört, dass das Evangeliumsprinzip schon vor Abraham da war. Aber dass es bei Abraham zum ersten Mal in der Bibel richtig deutlich wird. Das ist Gott, der Abraham den Segen verheißt, und zwar bedingungslos. Aber Gott geht nicht einfach zu Abraham und sagt, du Abraham, ich mag dich wirklich gern und ich werde dich auch irgendwann mal segnen. Also wenn ich gut gelaunt bin, dann werde ich dich segnen, wenn nicht, dann nicht so. Lass uns Freunde sein. Gott macht das nicht so. Gott macht seinen Segen, den er Abraham verheißt, fest. Und dieses Befestigen, dieses Bekräftigen, das nennt die Bibel Bund. Gott macht mit Abraham einen Bund. Abraham, ich sage nicht einfach nur, ich möchte dich irgendwann mal segnen. Abraham, ich verpflichte mich rechtlich dazu, dich zu segnen. Und während man heute, wenn man einen Vertrag macht, normalerweise diesen Vertrag durch eine Unterschrift oder durch zwei Unterschriften bestätigt, gab es dafür in der Zeit von Abraham ein anderes Verfahren. Und dieses Verfahren haben wir eben in der ersten Schriftlesung gelesen. Um es kurz zu machen, damals, wenn zwei Parteien zusammenkamen, um einen Bund, einen Vertrag miteinander zu machen, dann haben sie diesen Vertrag auf eine deutlich makaberere und blutigere Weise geschlossen, als wir das heute tun. Nachdem man geklärt hatte, was verabredet wird, hat man Tiere geschlachtet und sie einmal in der Mitte durchgeteilt. Und dann hat man die Tierhälften links und rechts hingelegt, sodass so eine Art Gasse entstand, durch die man durchgehen konnte. Und rechts und links lagen dann eben tote Tiere. Was sollte dieses Schauspiel, bei dem heute wohl alle Tierschutzorganisationen stark protestieren würden? Beide Parteien, die diesen Vertrag miteinander geschlossen haben, gaben damit zu verstehen, wenn ich meine Seite der Abmachung breche, dann werde ich so enden wie die Tiere, die da rechts und links liegen. Und ich kann mir gut vorstellen, das hat auch gut funktioniert. Wenn man da so durchläuft und so rechts und links guckt, dann überlegt man sich auf dem Weg, während man da mit seinem Vertragspartner durchläuft, so richtig, okay, ich glaube, ich sollte mich dran halten, weil so enden wie diese halbe Kuh da links neben mir, das will ich nicht. Als Gott seinen Bund mit Abraham damals schloss, da wählte er also die gewöhnliche Vorgehensweise, wie man damals eben einen Bund geschlossen hat. Aber es gab einen großen Unterschied. Denn ich habe ja schon gesagt, normalerweise gingen beide Parteien, die diesen Vertrag miteinander gemacht haben, durch die Tierhälften durch. Aber erinnert ihr euch, wie das bei Gott und Abraham war? Da ging nur Gott durch die Tierhälften, und zwar in Form einer Feuerfackel. Und den Abraham, den ließ er so lange tief und fest schlafen. Und die Frage ist, warum? Und die Antwort auf die Frage, warum, ist, um dem Abraham das Evangeliumsprinzip deutlich zu machen. Na, während Gott und Abraham nebeneinander durch die Tierhälften marschiert, dann hätte Gott den Abraham irgendwann zerteilen müssen, sobald er eine Sünde begangen hatte. Aber Gott sagt durch diesen Bundesschluss, Abraham, ich werde dich segnen. Ich werde dein Gott sein, trotz all deiner Fehler. Ich verpflichte mich, dir treu zu sein, obwohl du ein Sünder bist. Ich mache diesen Bund einseitig von mir aus, mit dir und mit deinen Nachkommen. Und wisst ihr, auf diese Weise macht dieses ganze Schauspiel von dem Bundesschluss mit Abraham das Evangeliumsprinzip deutlich. Gott allein verheißt dem Abraham, ihn zu segnen. Und Abraham tut wirklich wörtlich gar nichts, außer da zu liegen und tief zu schlafen. Die Geschichte geht weiter mit den Nachkommen Abrahams. Mehr als 400 Jahre später sind sie ein riesiges Volk von mehr als 1 Million Menschen. Und Gott befreite sie aus Ägypten, wo sie einige Jahrhunderte lang gelebt haben, und führt sie unter der Führung von Mose zu einem Berg, dem Berg Sinai. Und dort macht Gott mit dem Volk Israel wieder einen Bund, wie schon mit Abraham. Und dieser Bund hat tatsächlich Ähnlichkeiten zu dem Bund mit Abraham. Aber es gibt einen Punkt, in dem ist er ganz anders als der Bund mit Abraham. Gott sagt nicht mehr, ich will euch segnen. Zumindest steht das nicht mehr im Vordergrund, sondern er sagt, in den 10 Geboten, tu das und tu das nicht. Wie dieser Bund funktionierte, fasst Paulus ein paar Verse vor unserem Abschnitt zusammen, und zwar in Galater 3, Vers 10. Die Bedingungen dieses Bundes waren, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Und dann in Vers 12 greift er das auf und schreibt, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Was auch interessant war, als Gott diesen Bund geschlossen hat, da schlief niemand. Ja, das Volk war hellwach. In 2. Mose 24, Vers 7 lesen wir, kurz nachdem Gott die 10 Gebote gegeben hatte, darauf nahm Mose das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, kein Schlaf, sondern sie sprechen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Versteht ihr den Unterschied? Bei Abraham sagte Gott einseitig, ich will dich segnen, und Abraham schlief. Das ist das Evangeliumsprinzip. Und bei Mose sagt Gott, tut dies und ihr werdet gesegnet, tut ihr es nicht und ihr werdet sterben. Und alle im Volk sagten dazu, das ist eine gute Idee, das machen wir so. Gesetzesprinzip. Und die große Frage, die ich jetzt schon mehrmals genannt habe, aber sie bleibt, wie passt das zusammen? Wie kriegen wir Abraham und Mose unter einen Hut? Das ist nicht irgendeine Frage, die in der Bibel irgendwo mal am Rand auftaucht, sondern es ist eine der wichtigsten Fragen, um die Bibel im Zusammenhang zu verstehen. Denn die Irrlehrer in Galatien, die sagten, tatsächlich gab Gott dem Abraham das Evangelium, wunderbar, aber dann kam eben Mose und dann kam das Kleingedruckte dazu. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle diese Werbungen, irgendwie Werbeplakate oder auf Flyern in eurem Briefkasten oder im Internet oder so. Da ist so ein riesentolles Bild und sieht alles gut aus und da steht Top-Sonderangebot, ihr bekommt das und das. Und dann so ganz klein unten steht dann, was man alles tun muss und wann das Angebot nicht gilt und wie auch immer. Und wenn man sich das alles durchliest, merkt man, okay, also das, was das Plakat oder der Flyer sagt, ist nur halb so gut, wie man eigentlich denken könnte, wegen dem Kleingedruckten. Und so ähnlich haben die Irrlehrer in Galatien das Evangelium verkauft. Sie haben gesagt, das Evangelium bei Abraham ist wie so ein Plakat, aber es kommt eben noch das Kleingedruckte dazu und das braucht man eben auch noch. Wir brauchen also Evangelium plus Gesetz. Und Paulus sagt dazu, vergesst es. Vers 17. Das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament. Und mit diesem auf Christus hin zuvor bestätigten Testament meint er eben diesen Bund mit Abraham, den er festgemacht hat. Der wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung, also das Evangeliumsprinzip, aufgehoben würde. Warum haben die Irrlehrer also Unrecht? Und das erste Argument, das Paulus nennt, ist, Gott hat mit Abraham diesen Bund gemacht und diesen Bund hat er unterschrieben mit diesen Tierhälften. Und dann kann Gott überhaupt nicht kommen und im Nachhinein noch etwas hinzufügen, also so die Bedingungen ändern und das Kleingedruckte noch draufdrucken. Seit Abraham ist das Evangeliumsprinzip fest. Da kann kommen, was will. Und das Gesetz ist nicht das Kleingedruckte zum Evangelium. Wozu ist dann das Gesetz da, wenn es nicht das Kleingedruckte zum Evangelium ist? Ich vertröste euch auf die nächste Predigt, denn Paulus beantwortet uns in diesen Versen erstmal die Frage, warum das Gesetz nicht gegeben ist. Und er gibt uns noch ein zweites Argument, warum das Gesetz das Evangelium nicht auflösen kann. Und dieses zweite Argument lautet, das Gesetz kann das Evangelium nicht zerstören, weil das Evangelium nicht mischbar ist. Nehmen wir einmal für einen kurzen Moment an, es wäre so, wie die Irrlehrer in Galatien sagen. Das Evangelium bei Abraham müsste mit dem Gesetz des Mose gemischt werden und dann haben wir die wahre Lehre der Bibel. Was würde dann passieren? Paulus beantwortet uns diese Frage am Ende von Vers 17. Ich lese uns nochmal den ganzen Vers. Das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament, der Bund mit Abraham, wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz, der Bund mit Mose, nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Was Paulus hier am Ende des Verses sagt, ist, wenn man Evangelium mit dem Gesetz mischt, dann würde die Verheißung aufgehoben werden. Und in Vers 18 erklärt Paulus das weiter. Denn wenn das Erbe, also der an Abraham verheißene Segen, durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung, dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Paulus sagt also, wenn wir diese beiden Prinzipien mischen, Evangeliumsprinzip und Gesetzesprinzip, dann zerstören wir das Evangeliumsprinzip vollständig. Und warum ist das so? Na, die beiden Prinzipien gehen einfach nicht zusammen. Stellt euch vor, ich würde euch etwas schenken, zum Beispiel einen Porsche. Und dann würde ich kurz später eine Gegenleistung von euch verlangen. Also ich würde sagen, ich schenke euch einen Porsche, aber um den Porsche zu bekommen, sage ich euch dann eine Woche später, müsst ihr, das habe ich euch vergessen zu sagen, einmal die Woche bei mir in die Straße kehren. Vielleicht würde der ein oder andere das von euch sogar machen. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, sobald ich das mache, ist der Porsche kein Geschenk mehr. Sondern aus dem Porsche wird ein Deal oder ein Vertrag oder was auch immer. Versucht man Evangelium und Gesetz zu mischen, kommt immer Gesetz bei heraus. Denn sobald ich 99% Evangelium habe und dann nur 1% Gesetz, ist das Evangelium überhaupt kein Evangelium mehr. Schaut nochmal in den Vers 18. Paulus sagt dort, denn wenn das Erbe, also unsere Rettung, das, was Gott uns verspricht, durchs Gesetz käme, dann sagt er nicht, so käme es dann halt nur noch ein bisschen durch Verheißung, sondern er sagt, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Also nicht mehr, überhaupt nicht mehr durch das Evangelium. Und das beides geht einfach nicht zusammen. Ich betone das so stark, weil es so wichtig ist. Das war nicht nur ein Problem in den Gemeinden in Galatien. Wisst ihr, kurz nachdem der letzte Apostel gestorben war, Johannes, die ersten Schriften, die wir dann haben von den sogenannten Kirchenvätern, ganz am Anfang, als die Kirche dann sozusagen nicht mehr von den Aposteln geleitet wurde, sondern dann auf eigenen Füßen stand. Das Erste, was sie von der Wahrheit der Bibel vergessen haben, ist das Evangeliumsprinzip. Schon in den ersten Schriften finden wir, dass sie wieder versucht haben, beides irgendwie zu mischen. Und damit das Evangelium lange und das Evangelium sehr, sehr schnell verloren haben. Und der Weg war dann ein ständiger Weg bergab der Kirche, bis dann 1500 Jahre später die Reformatoren entdeckt haben, nein, wenn wir nur 1% Gesetz dem Evangelium beimischen, verlieren wir auf Dauer alles. Als dann vor 500 Jahren ein Mönch namens Martin Luther fast zusammengebrochen ist, weil er nämlich in seinem Kopf nicht ausgehalten hat, dass selbst wenn er nur 1% tun muss, dass das irgendwie nicht reichen könnte. Da hat er irgendwann begriffen, als er die Bibel gelesen hat, dass unsere Rettung nicht zu 99%, sondern zu 100% auf dem Evangelium gegründet ist. Und das hat ihn unglaublich befreit. Und das ist auch der Grund, warum für ihn und für die anderen Reformatoren das Wort allein so wichtig war. Er hat ja betont, nicht, es ist der Glaube und die Gnade und Christus. Das hat die Kirche immer gesagt. Sondern er hat betont, es ist allein der Glaube und es ist allein die Gnade und es ist allein Christus. Wenn man Gnade und Werke, Glaube und Werke mischt, dann verliert man nicht ein bisschen. Dann hat man halt nicht mehr 100% Evangelium, sondern nur noch 80%. Sondern man verliert alles. Das Gesetzesprinzip hebt also das Evangeliumsprinzip nicht auf. Das ist der Punkt des Paulus. Denn erstens, das Evangeliumsprinzip war vorher da und es ist fest und kann nicht über den Haufen geworfen werden, weil Gott es mit diesem Tierhälften-Bundesschluss bestätigt hat. Und zweitens, das Gesetzesprinzip hebt das Evangeliumsprinzip nicht auf, denn wenn man es mischen würde, dann würde das Evangeliumsprinzip vollständig verschwinden. Aber unser Problem ist noch da. Wozu ist dann das Gesetz da? Schaut mal in Vers 19, im ersten Vers nach unserem Abschnitt. Da stellt Paulus genau diese Frage. Wozu nun das Gesetz? Weil es eben nach unserem Abschnitt ist, kommt das in der nächsten Predigt. Mir ist heute wichtig, dass ihr alle versteht, wozu das Gesetz nicht da ist. Und bei der Beantwortung dieser Frage haben wir jetzt zwei Argumente gesehen, aber wir sind noch über einige Dinge in unseren Versen hinweggegangen. Denn mitten in unseren Versen kommt Paulus plötzlich auf Jesus Christus zu sprechen. Und ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, warum eigentlich? Ich meine, Jesus ist immer gut und ist wahr, aber wieso erwähnt Paulus Jesus ausgerechnet hier in diesen Versen? Würden die Verse nicht viel mehr Sinn ergeben, wenn er Jesus erst irgendwie danach erwähnen würde? Was hat Christus damit zu tun? Und dieser Frage wollen wir im dritten und letzten Punkt nachgehen. Drittens, das Gesetz kann das Evangelium nicht aufheben, weil das Gesetz bezahlt ist. In Vers 16 lesen wir: Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen und dieser ist Christus. Gott hatte seine Verheißung dem Abraham und seinem Samen versprochen. Nun ist das Wort Same in diesem Zusammenhang interessant. Einerseits steht nämlich das Wort für eine Vielzahl von Menschen. Damit sind die Nachkommen von Abraham gemeint, viele. Aber auf der anderen Seite ist das Wort Same, wenn wir es rein grammatisch angucken, so im Satz, Einzahl. Und auf die Tatsache, dass das Wort Same streng genommen Einzahl ist, spielt Paulus an, wenn er sagt, in Vers 16, es heißt nicht und den Samen, als wären es viele, sondern als von einem und deinem Samen, und dieser ist Christus. Paulus sagt hier, als Gott dem Abraham und seinem Samen die Verheißungen gegeben hat, da hat er nicht in erster Linie Abraham und seine vielen Nachkommen im Blick gehabt, sondern in erster Linie hatte Gott damals bei Abraham Jesus im Blick. Und die Frage ist, warum ist das so? Und der Grund dafür liegt in Gottes Wesen begründet. Gott hatte versprochen, Abraham, ich werde dich segnen, trotz deiner Sünde. Und das klingt schön und einfach. Aber so einfach ist die Sache nicht. Denn Gott ist heilig, er ist sündlos. Und Abraham war ein Sünder, der immer wieder Dinge falsch gemacht hat. Und Gott kann überhaupt nicht Abraham einfach so segnen. Damit Gott Abraham und seine Nachkommen segnen kann, musste Abraham erst heilig werden. Er musste so werden wie Gott, sündlos. Und die Frage ist, wie geht das? Möglichkeit 1 ist, die Menschen machen sich selbst sündlos. Gott sagt den Menschen, was sie zu tun haben, um heilig zu werden. Und wisst ihr, genau das hat Gott gemacht, als er das Gesetz gegeben hat. Aber das konnte überhaupt nicht funktionieren, weil die Menschen Sünder waren. Es war nicht das Problem Gottes, es war auch nicht das Problem des Gesetzes, es war das Problem der Menschen. Anstatt sich durch das Halten des Gesetzes heiliger zu machen, machten die Menschen es jeden Tag nur noch viel schlimmer. Anstatt auf Gott zuzulaufen, indem sie es geschafft haben, so zu werden, wie Gott sie haben wollte, sind sie stattdessen schön von Gott weggerannt. Wie konnte Gott dann den Abraham und seine Nachkommen heiliger machen, um sie segnen zu können? Möglichkeit 2 ist, Gott selbst macht die Menschen heilig. Er greift selbst ein. Und genau das ist das, was er getan hat. Schon als er den Bund mit Abraham gemacht hat, hat Gott das angedeutet. Ihr erinnert euch an die Tierhälften. Und das Prinzip war, die Bundespartner einigen sich, dass wenn einer der beiden Seiten den Bund bricht, dass er dann so enden wird wie die Tiere links und rechts. Das war sehr anschaulich. Und Gott ging alleine durch diese Tierhälften. Und wir haben gesehen, er sagte damit, ich mache den Bund von mir aus mit dir, Abraham. Und er bewahrte Abraham davor, selbst durch die Tierhälften durchzugehen und so das Todesurteil auf sich zu ziehen. Das haben wir eben schon gesehen. Aber das war nicht alles. Denn Gott sagte, als er diesen Bund geschlossen hat, noch viel mehr. Er sagte auch, wenn ich den Bund breche, dann ende ich so wie diese Tierhälften. Aber Abraham, wenn du den Bund brichst, dann ende auch ich so wie diese Tierhälften. Ich lasse dich schlafen und laufe durch die Tierhälften. Einerseits für mich selbst als Gott, aber gleichzeitig stellvertretend für dich. Und das war Gnade. Denn direkt nach der Geschichte von den Tierhälften, nur ein Kapitel später, sehen wir, wie Abraham sündigte. Er wollte Gottes Verheißungen auf die Sprünge helfen. Gott hatte ihm einen Sohn verheißen und das dauerte Abraham alles zu lange und dann nahm er einfach seine Magd Hagar und zeugte ein Kind mit ihr. Wäre Abraham neben Gott durch die Tierhälften gelaufen, dann wäre er spätestens jetzt so geendet wie die Tiere. Wisst ihr, das betrifft nicht nur Abraham, das betrifft jeden einzelnen Menschen. Wir lesen 4-mal in der Bibel explizit, dass Gott einen Bund mit Menschen machte. Und was mir in der Vorbereitung zum ersten Mal aufgefallen ist, jedes Mal, kurz nachdem Gott einen Bund mit den Menschen machte, und es da auch wirklich steht, sündigten diese Menschen ernsthaft. Abraham bekam diese riesigen Verheißungen von Gott und dann kam die Geschichte mit Hagar. Kurz zuvor Noah. Gott macht einen Bund mit Noah. Er hatte ihn gerettet durch die Sintflut. Und was macht Noah? Er betrinkt sich hemmungslos. Mit dem Volk Israel machte Gott den Bund am Sinai. Auch davon haben wir schon gehört. Das Volk sagt, ja, das wollen wir. Und was machen sie kurz danach? Sie machen sich ein goldenes Kalb und beten das an. Und auch David bekam wunderbare Verheißungen von Gott. Gott machte mit ihm einen Bund. Wir lesen das in 2. Samuel 7. Und kurz danach begeht er Ehebruch mit Bathseba und lässt ihren Ehemann umbringen. Wisst ihr, Gott ist so gnädig. Er verheißt den Menschen so viel, er schenkt ihnen so viel. Und wie reagieren sie jedes einzelne Mal darauf? Wir haben es gesehen. Und deswegen ist es eine so gute Nachricht, dass Abraham nicht durch die Tierhälften gehen durfte. Wie gut, dass Gott stellvertretend für Abraham durch diese Tierhälften gegangen ist. Aber wisst ihr, was das für Gott bedeutet? Er musste so enden wie diese Tiere. Und genau das hat er getan, als er Jesus in die Welt geschickt hat. Jesus lebte heilig. Und als einziger Mensch beging er nie irgendeine Sünde. Und am Ende starb er, um die Strafe dafür zu bezahlen, dass Abraham und seine Nachkommen und Mose und das Volk Israel und David und du und ich nicht heilig leben. Und all das ist der Grund, warum es schon bei den Verheißungen an Abraham nicht in erster Linie um Abraham selbst und um seine Nachkommen ging, sondern wie Paulus hier in Vers 16 sagt, es ging schon damals um Christus. Und deswegen ist es so, dass Gott jetzt auch nicht eigentlich Abraham und seine Nachkommen segnet, sondern er segnet Jesus. Aber durch den Glauben gehörte Abraham ganz eng zu Jesus. Und deswegen bekommt er den Segen, den Jesus für sein heiliges Leben und für sein Sterben bekam. Ja, der Segen Gottes kommt durch den Mittler Christus zu Abraham und zu allen seinen Nachkommen. Und deshalb nennt Paulus dann auch den Bund mit Abraham am Anfang von Vers 17 auch einen von Gott zuvor auf Christus hin bestätigten Bund. Ja, diese ganze Tierhälftengeschichte war ein Bund, den Gott 2000 Jahre nach vorne schon auf Christus hin geschlossen hat. Und dieser Bund, dieser Segen gilt auch für alle Nachkommen Abrahams. Aber damit sind eben nicht in erster Linie die leiblichen Nachkommen Abrahams gemeint, seine Familie, sondern es sind die Menschen, die wie Abraham an die Verheißungen Gottes glauben. Vers 7 in Galater 3 hatte das ganz klar gemacht. Dort schreibt Paulus, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Als Gott damals bei Abraham durch die Tierhälften lief, da hatte er schon seinen Sohn im Blick. Sein eigener Sohn würde bildlich gesprochen dafür zerteilt werden, dass die Menschen durch ihn wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Und seitdem ist das Gesetz bezahlt, ist der Bund bezahlt und die Verheißungen an Abraham schenken uns Hoffnung, ohne dass das Gesetz auch nur zu 1% noch irgendeinen Anspruch an uns hat. Und das ist das, was Paulus meint, wenn er in Vers 16 schreibt, dass es in allererster Linie schon damals, schon 2000 Jahre vor Jesus bei Abraham, um Christus ging, den einen, oder wie Paulus ihn nennt, den wahren Samen Abrahams. Wisst ihr, und als Christus dann am Kreuz hing, da hat der Teufel verloren. Der Teufel, der uns immer wieder versucht, zum Sündigen zu bewegen. Und seit der Teufel verloren hat, befindet er sich in einer Art Guerillakrieg gegen jeden Einzelnen von uns. Und erst versucht er, dich zum Sündigen zu bewegen. Und wenn er das geschafft hat, dann kommt er zu euch und wedelt vor eurem Kopf mit dem Gesetzesprinzip und sagt, hey, du solltest das und das tun und du hast es nicht gemacht und Gott hasst dich jetzt. Ich meine, vielleicht kennt ihr das. Ihr habt etwas getan oder gedacht, von dem ihr ganz genau wisst, Gott mag das nicht. Gott hat in seinem Wort gesagt, es geht nicht. Und dann fragt ihr euch, kann Gott so jemanden wie mich überhaupt noch annehmen? Kann Gott mit mir noch was anfangen? Oder bin ich nicht längst verloren? Es sind Gedanken, die euch der Teufel ins Ohr setzt, indem er, bildlich gesprochen, mit dem Gesetzesprinzip vor einem Kopf herumwedelt. Wie sollte man darauf reagieren? Der ganze Galaterbrief, aber auch unsere Verse heute geben die Antwort. Bei Gott gilt nicht das Gesetzesprinzip. Bei Gott gilt das Evangeliumsprinzip. Komm zu ihm, egal was du gemacht hast, Christus hat bezahlt. Und das sollten wir uns immer wieder selbst zusagen, wenn uns der Teufel verzweifelt machen will, um uns von Gott wegzubekommen. In dem bekannten Luther-Film von 2003 gibt es eine Szene, wo Luther vor seiner Gemeinde steht und predigt. Und diese Szene gehört zu meinen absoluten Lieblingsszenen in Filmen, denn sie fasst das, was wir heute gehört haben, so wunderbar zusammen. Dort sitzt die Gemeinde, lauter Menschen, die von der Theologie der damaligen Kirche geprägt waren. Und diese Theologie war zutiefst vom Gesetzesprinzip geprägt. Und die Menschen hatten Angst. Es war nicht wie heute, dass sie nicht geglaubt haben an eine übernatürliche Welt. Sie waren fest davon überzeugt, dass es ein Gericht gibt, einen gerechten Gott und dass es einen Teufel gibt. Und deswegen kamen sie immer voller Angst in die Kirche und haben gehofft, dass es irgendwie reicht. Und diesen Menschen sagt Luther in dieser Szene: Und wenn der Teufel euch eure Sünden ins Gesicht wirft und erklärt, dass ihr Tod und Hölle verdient hättet, sagt ihm dies: Ich gebe zu, dass ich Tod und Hölle verdient habe. Na wenn schon, denn ich kenne einen, der für mich gebüßt und der alle Schuld auf sich genommen hat. Sein Name ist Jesus Christus, Sohn Gottes. Und wo er ist, da werde auch ich sein. Amen.